Liebe Gemeinde, wir leben in einer Welt voller Konflikte, voller Krisen. Und wir sehnen uns nach Möglichkeiten, diese Welt zum Positiven zu beeinflussen. Selbst in unseren Familien, in der Gemeinde kann es Konflikte geben. Und da stellt sich immer wieder die Frage, wie können wir das Gute im Miteinander befördern? Doch angesichts der Fülle der Probleme, von denen wir umgeben sind, schwanken wir zwischen Hoffnung und Resignation. Mal haben wir Mut, ja, es könnte sich was ändern. Und dann wieder, es bleibt alles beim Alten. Und ich fragte mich, gibt es eine Energie, eine Kraft, die uns sozusagen aus dem Katastrophenmodus heraus in das liebliche Fahrwasser des Lebens bringen könnte? Auf der Suche nach Antwort auf so eine Kraftquelle bin ich auf ein Wort von dem Apostel, danke, ja, stell es hier hin, bin ich auf ein Wort des Apostels Paulus gestoßen in Römer 15, Vers 29. Dort steht: Ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, dass ich mit dem vollen Segen Christi kommen werde. Paulus, unterwegs nach Rom, schreibt vorher einen Brief an die Gemeinde dort. Er ist also so auf dem Weg ins Herz des Römischen Reiches, in die Hauptstadt, wo die Machtkonzentration da ist, wo ein Kaiser königliche Anbetung fordert, wo zuhauf Götter und Götzen angebetet werden, moralischer Verfall. Und Paulus sagt, wenn ich komme im vollen Segen Christi. Mutig, stark, tapfer dieser Mann. Er sagt, ich habe was in dieses Zentrum, dieses Kraftzentrum zu bringen, was stärker ist als das Römische Reich. Ich komme im vollen Segen Christi. Fragen wir uns doch mal, was ist Segnen und was bedeutet Segnen? Der Begriff ist in der Bibel sehr geläufig. In den beiden Sprachen der Bibel heißt Segnen auch loben, danken, etwas Gutes über jemanden aussprechen. In der Schöpfungsgeschichte begegnet uns das segnende Handeln Gottes an seinen Geschöpfen. Wir schauen mal in 1. Mose, erstes Kapitel hinein und dort die Verse 21 und 22. Dort steht, und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel, einem jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar, mehret euch, erfüllet das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Geschaffen und dann spricht Gott einen Segen aus. Für uns Menschen, 1. Mose 1, 27 und 28. Und Gott schuf den Menschen, ihn zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, füllet die Erde, machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Segnen. Was ist das eigentlich? Geschaffen steht da, hat Gott Tiere und Menschen und segnet sie. Segen heißt, dass das Geschaffene, das in seiner Art einzigartig hervorgebracht wurde, ob Tier, Mensch, Pflanze, es hat alles eine Bestimmung. Und der Segen ist die geheime Gotteskraft, die alles zu einer Einheit zusammenführt und auch die Kraft gibt. Segen ist die Kraft, die sozusagen es möglich macht, dass wir unsere Bestimmung leben können. Der Segen bringt deshalb Gelingen, Gesundheit, Fruchtbarkeit für Mensch und Tier. Im Garten kann man es anschauen, auf dem Acker kann man es sehen. Er macht die Augen glänzend und das Herz jubelnd. Segen weckt Freude und Dankbarkeit für das Sein. Der Segen ist also eine schöpferische Kraft. Es ist nicht nur ein Zuspruch, sondern es ist eine Energie, die das Wort, das ausgesprochen wird als Segen, gleichzeitig in Wirklichkeit führt, in eine Wirklichkeit hineinführt. Der Segen ist deshalb eine schöpferische Kraft, die das Leben in allen Facetten zum Erblühen gibt. Der Segen ist im Hebräischen ganz eng verwandt mit dem Wort schaffen. Sie haben eine Wurzel. Wenn es heißt, und Gott schuf Himmel und Erde, dann heißt das, es ist ein Segen, dass es Himmel und Erde gibt. Und wenn er den Menschen schuf und die Tiere und Pflanzen, es ist ein Segen, das, was geschaffen ist. Und wozu dann noch der Segen dazu? Allein das Geschaffene, halten wir nochmal fest, alles, was existiert, ist aus der liebenden Hand Gottes gekommen. Und der Segen ist eine schöpferische Wirkkraft, die verwirklichen hilft, dass jeder seine Bestimmung lebt. Ich finde das faszinierend. Das ist großartig. Diese Welt, können wir sagen, hat Gott als einen Segensort geschaffen, in der ganzen Fülle des Lebens auf dieser Erde. Etwas ganz, ganz Besonderes. Und nun fragen wir uns, wo ist denn der Unterschied zwischen Segen und Wunsch? Zum Geburtstag schreiben wir, ich wünsche dir Gottes Segen. Oder ich wünsche dir viel Gesundheit. Ich wünsche dir Glück. Alles sowas ist ja auch gut. Wir müssen sagen, der Wunsch bringt unser Wohlwollen, unsere Liebe, unsere Zuneigung zum anderen zum Ausdruck. Aber indem ich sage, ich wünsche dir das, wird sich mein Wunsch noch nicht gleich erfüllen. Er hat nicht die Kraft. Es ist nicht die Energie des Segens etwa. Und wir Christen schreiben dann oft mal, ich wünsche dir Gottes Segen. Heute haben wir gelernt, dass der Segen eine Kraft ist. Und wenn wir zum Geburtstag gratulieren und schreiben, dann lasst uns doch mal stille werden und Gott fragen, Herr, was braucht diese Person? Was braucht sie in dieser Lebensphase, in diesem Abschnitt? Gib mir ein Wort. Und dann empfängst du was und dann schreibst du, ich segne dich, liebe Schwester. Ich segne dich, mein Freund. Und dieses von Gott empfangene Segenswort hat die geheime Energie, Dinge in die Wirklichkeit zu bringen. Und daran merken wir den großen Unterschied zwischen Segnen und dem Wünschen. Nun sagt Paulus, wenn ich nach Rom komme, komme ich in der Fülle oder im vollen Segen des Christus. Er sagt nicht, Ich komme zu euch mit meinen Vorstellungen, wie Gemeinde auszusehen hat. Ich komme mit meinem Wohlwollen zu euch. Ich werde euch gute, schöne Worte sagen. Nein, sagt er, ich weiß nichts anderes als Jesus Christus, wenn ich zu euch komme. Ich komme im vollen Segen Christi. Was ist denn das? Paulus entfaltet im Korintherbrief, im Römerbrief, Epheserbrief genau das, was die Fülle Christi ist. Ich fasse mal kurz zusammen. Ich schlage nicht jetzt jeden Text auf, aber ich sage es euch. Er sagt, Jesus Christus ist der Erlöser von Sünde, Tod und Teufel und allen negativen Bindungen. Das bedeutet doch, das ist ein Segen der Befreiung. Jesus Christus ist der Geber des Heiligen Geistes und die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Das ist der Segen, der jedem Kind Gottes geschenkt wird zur Verwandlung seines eigenen Lebens. Jesus Christus ist die Quelle des ewigen Lebens. Das ist der Segen der Unvergänglichkeit. Wir Alten sind ja schon ein bisschen dichter dran an die Stelle, wo wir denn hier nicht mehr unser Sein haben. Aber wir sind, wir leben in Christus. Welch eine große, unglaubliche Verheißung. Jesus Christus ist der Heiler unserer Gebrechen. Das ist der Segen des Heilwerdens. Und Jesus hat bezeugt, diese Welt hat einen Vater. Und wir alle sind Kinder dieses Vaters. Es gibt nur Völkerfamilien, die unterschiedlich aussehen, unterschiedliche Prägung haben, wie Gott auch vielfältig ist. Und das ist der Segen des Respekts füreinander und der Einheit dieser Welt. Jesus offenbart, wir sind vor Schöpfung der Welt von Gott erwählt, seine Kinder zu sein. Das bedeutet, dass der Segen eines sinnvollen Lebens. Du verbringst nicht nur ein paar Jährchen auf dieser Welt, 80, 90, 110, und dann ist es aus, sondern es gibt ein Zuhause. Da ist ein Segen von Christus auf uns. All diese Segnungen sind in einem Namen zusammengefasst. Und das wird in der Apostelgeschichte ausdrücklich von anderen Aposteln gesagt, Johannes und Petrus, und sagen, in keinem anderen ist das Heil, als allein in diesem Namen Jesus Christus. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Das heißt also, im Namen des Herrn Jesus Christus ist diese schöpferische Kraft. Und nun sitzt du vielleicht hier und denkst, Helmut, du erzählst solche herrlichen Segensfreuden, die in Christus sind. Ich bin im Bedrängnis, im dunklen Tal. Berge von Problemen um mich herum. Ich weiß keinen Weg. Schwester, Bruder, ich sage dir, Jesus hat einen Segen der Wandlung mitgebracht. Einen Segen der Wandlung, der Negatives, Dunkles in Positivem und Licht verwandelt, hat er versprochen, ist in Christus Jesus dieser Segen. Und ich spreche dir in diesem Augenblick zu, indem ich den Namen Jesus Christus auf dich lege, wenn es dir so geht in diesem Augenblick. Jesus, erweise sich als Friedensbringer in dir. Jesus, löse dich aus Negativbindungen. Jesus, er lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir Frieden. Jesus, wandle die Finsternis in Licht, die Verzweiflung in Freude. Und wir fragen uns nun, nachdem Paulus so gesagt hat, ich komme im vollen Segen Christi, wie wendet er jetzt den Segen in der Gemeinde an? Im 15. und 14. Kapitel des Römerbriefes beschreibt Paulus eine Situation, eine junge Christengemeinde, vom Alten Testament weg ins Neue Testament hinein. Der Weg ist schwer. Es sind die Fragen auf einmal da. Müssen wir die Speisegebote noch halten aus 3. Mose 11, aus dem Alten Testament? Dürfen wir Wein trinken? Können wir Götzenopferfleisch essen? Ja, nein. Und die Meinungen gehen hin und her. Paulus versucht klarzumachen, er wählt einen Weg des Verstandes zuerst und der Vernunft und der Willensentscheidung. Er sagt zum Beispiel in Römer 14, Vers 3, verachtet einer den anderen nicht. Respektiert euch. Egal, was ihr im Augenblick denkt, ihr bleibt da nicht stehen. Ihr werdet alle weiter wachsen, aber lasst das nicht ein Hindernis sein, zur Gemeinschaft mit dem Bruder, der Schwester. In Römer 14, Vers 10, schwinge dich nicht zum Richter auf. Das ist falsch, das ist grundsätzlich verkehrt. Und es kommt Widerspruch in die Gemeinde. Das ist nicht die Absicht Gottes. Und im Vers 19 sagt er, strebet nach dem Frieden gegen jedermann. Und dann jetzt greift er sozusagen in die Fülle des Segens Christi und überlegt, das Akzeptieren oder das Appellieren an den Willen, an den Verstand hat alles Grenzen. Warum? Wir wissen so vieles, was gut ist und machen doch noch das Gegenteil. Da sind wir nicht logisch ineinander, da sind wir vielleicht auch nicht ganz vernünftig. Und er sagt, wir brauchen was anderes. Römer 15, Vers 5. Der Gott der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander. Paulus weiß, er zielt auf etwas viel Tieferes, nämlich auf eine Wesensveränderung. Nicht nur Veränderung des Denkens, akzeptieren hierhin und dorthin, sondern auf eine Wesensveränderung, die durch den Heiligen Geist geschieht. Und er macht das so, dass er sagt, ich lege den Namen Gottes, so steht es hier, Gott auf euch, und zwei Wesensmerkmale dieses Gottes, Geduld und Tröstung, legt er auf die Gemeinde. Das schafft ein wohlwollendes Miteinander, selbst bei unterschiedlichen Auffassungen. Dieser Segen bewirkt, dass Gemeindeglieder in Geduld und gegenseitiger Ermutigung füreinander da sind. Sie haben die Fähigkeit des Zuspruchs und vorher natürlich die Fähigkeit zuzuhören. Und wie nebenbei, wenn wir uns so Gott öffnen, dann wird unser Wesen immer mehr in das Bild unseres Herrn Jesus Christus verwandeln. Ein zweites Beispiel. Paulus will die Gemeinde in Rom für die Absichten Gottes gewinnen. Gott hat große Pläne mit dieser Welt. Paulus hat das von Jesus offenbart bekommen. Jawohl, Jesus ist gestorben für das Leben der Welt. Er will diese Welt retten. Das heißt, diese Welt muss Jesus Christus hören. Sie muss das Evangelium hören. Und ich lese jetzt mal vor aus dem Römerbrief, 15. Kapitel. Dort sagt er, Vers 9. Die Heiden aber sollen Gott loben um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen. Vers 10. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Vers 11. Und wiederum lobet den Herrn aller Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, er wird kommen, der Spross aus der Wurzel Isaias, und auferstehen und herrschen über die Heiden. Auf den Heiden werden wir hoffen. Entschuldigt, nein. Auf dem Jesus werden die Heiden hoffen. Paulus zeigt damit der römischen Gemeinde, Geschwister, es liegt Arbeit vor uns. Wir haben ein riesiges römisches Reich. Ich komme in das Zentrum, in das Herz, da, wo die Macht konzentriert ist, und ich schütte den Segen Gottes aus. Und was soll passieren? Die Heiden sollen zu Gott geführt werden, dass sie ihn loben, ihn sozusagen als ihren Gott anerkennen. Das ist natürlich etwas, wenn die Gemeinde auf sich schaut, wir, kleine Gemeinde, das römische Reich fast damals unendlich groß, wie soll das geschehen? Die Machtverhältnisse sind doch klar. Da die Staatsmacht, hier eine kleine Gemeinde, die sogar noch verfolgt wird vom römischen Reich. Und ehe die Gemeinde einen Vergleich herstellen kann, sich mit Rom vergleicht, kommt hier in Vers 13 der Segen. Da steht, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir lernen wieder, was tut Paulus in so einer Situation, wo der Weitblick gefordert ist, ein Blick, der die Gemeinde und jeden persönlich eigentlich übersteigert, da bringt er wieder den Segen, der Gott der Hoffnung. Geschwister, wir haben einen Gott der Hoffnung, sonst hätte er nicht Christus geschickt. Sonst wäre er nicht der Erlöser dieser Welt geworden. Sonst wäre nicht der Heilige Geist ausgegossen, der sich in alle Lande bewegen wird. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit Freude und Frieden. Zuckt nicht vor diesem Auftrag zurück. Ängstet euch nicht. Der Gott der Hoffnung ist mit euch. Er legt diesen Segen auf sie. Dass sie an ihm glauben und ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, dieser Segen, die göttliche Kraft, ermöglicht freudig die Bestimmung, die Gott mit der Gemeinde hat, auszuführen. Gottes Aufträge sind keine Last, sondern der Gott der Hoffnung unter uns befähigt uns, diesen Auftrag Gottes zu erfüllen, dass Menschen zu Jesus finden. Er gießt sozusagen einen Strom der Hoffnung über die Gemeinde, indem er sagt, der Gott der Hoffnung erfülle euch. Er bringt einen Strom der Hoffnung in Gang, der überfließt. Andere Übersetzungen sagen auch zum Schluss hier, dass ihr überfließende Hoffnung habt durch den Heiligen Geist. Und in 2,5 Jahrhunderten hat das Evangelium das Römische Reich überflutet. Aus einer kleinen Schar von Christen. Aber sie sind gegangen, wie Paulus, im vollen Segen des Christus. Nicht im vollen Segen unserer Auffassung und unseres Denkens. Was können wir nun tun, damit wir immer mehr Menschen in Deutschland Gott loben? Was können wir tun, auch in unserer nächsten Umgebung, damit Menschen Gott anerkennen? 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Paulus sagt dort: Vergeltet nicht Böses mit Bösem, Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Wir sind Erben des Segens Gottes. Wir sind Erben dessen, was Christus für uns erworben hat. Und wir müssen nicht im Kreislauf des Bösen wieder mit Bösem vergelten, sondern wir können einen neuen Weg finden, segnend Menschen zu beeinflussen. Und nun hören noch mal, das gilt jedem persönlich. Segnet vielmehr, weil du dazu berufen bist, den Segen zu erben. Jetzt wäre es an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Wir können Zeitanalysen machen, dann bin ich ein analytischer Mensch. Wir können Problemanalyse treffen und beschäftigen uns mit dem Negativen immer weiter. Wir können verschiedene Wege wählen. Wir können den Weg der Klage, wie schlimm es in der Welt geworden ist, wählen. Aber ich habe so den Eindruck, dass Jesus heute möchte, dass du eine Entscheidung triffst. Und die heißt: Ich will ein segnender Mensch sein. Von mir, von dem Erbe, das ich durch Christus habe, sollen Ströme des Guten ausgehen. Das ist eine Entscheidung, die muss jeder für sich treffen. Aber ich habe so den Eindruck, dass der Heilige Geist uns heute ruft: Triff die Entscheidung. Bleib nicht im Negativen stecken, sondern triff die Entscheidung. Herr, weil ich deinen Segen erbe, deshalb will ich ein Mensch des Segens sein. Nun muss man noch einen Unterschied machen zwischen segnen und segnen. Wir können Worte des Segens aussprechen, die wir uns erdacht haben, oder wir können Worte des Segens aussprechen, die wir empfangen haben. Wenn ich mir Sachen ausdenke einfach, dann bleiben das gute Wünsche. Aber es kommt darauf an, dass wir es lernen, in Vollmacht Segensworte zu sprechen. Und deshalb sind Segensworte meistens nicht sehr lang. Paulus, wir haben das gesehen, ein kurzer Text: Der Gott der Geduld und des Trostes, der Gott der Hoffnung sei mit euch. Und da steckt ganz viel Kraft drin, ganz viel göttliche Energie. Und jetzt hab keine Angst, es bedarf keiner großen geistlichen Übung, um ein segnender Mensch zu sein. Es bedarf nur eins. Ganz einfach, ein Empfangender zu sein. Wie werde ich ein Mensch, der empfangsbereit ist für das, was Gott gibt? Du kannst es ausprobieren und vielleicht hast du es auch schon gemacht. Da ist etwas Unlösbares und jetzt flieh einfach an das Herz von Jesus Christus, an das Herz des Vaters und sag ihm, ich komme hier nicht weiter, ich weiß keinen Weg, wie soll das gehen? Ich kann die Lösung nicht sehen, ich möchte, aber ich kann sie nicht sehen. Und harre bei ihm aus und du wirst eine Lösung empfangen. Du wirst auf einmal, je nach Sorge, die du ihm sagst, Barmherzigkeit empfangen. Du wirst Trost empfangen. In Situationen der Verzweiflung Mut. In aussichtslosen Situationen Hoffnung. Und dein Herz empfängt Heilung. Merk dir, Paulus sagt, der Gott der Barmherzigkeit, der Gott des Trostes. All das hat er selber empfangen am Herzen Gottes. Er sagt manchmal, wir waren nah am Tod dran. Wir dachten, hier ist unser Leben zu Ende. Aber Gott, wenn du so empfangen hast, dann kannst du ein Mensch des Trostes sein, ein Mensch, der Mut macht, ein Mensch, der anderen gegenüber barmherzig ist. Und du wirst Segen vollmächtig weitergeben. Und das ist eigentlich gefragt. Gute Nachricht, Schwestern, Brüder. Wir können aus dem vollen Segen Christi schöpfen, um mit dem Guten, das wir empfangen, diese Welt ein Stück besser zu machen. Amen.